Emil, wenn ich dir sage, es gibt einen neuen Trend, woran denkst du?
Keine Ahnung, also es würde mich jetzt überraschen, wenn du mir hier mit so einem Modetrend ankommst oder einem TikTok-Tanz oder so.
Ist relativ unwahrscheinlich. Ich rede von aktiven ETFs.
Ah, okay, ja.
Aktiv und ETF, das klingt irgendwie komisch, oder? Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber das ist tatsächlich ein ziemlicher Trend, denn vor 3 Jahren, 2022, gab es bei Xetra, also an der deutschen Börse gelistet, letztendlich noch so circa 80 aktive ETFs. Dieses Jahr sind schon 290.
Also es ist deutlich.
Naja, mehr als das Dreifache. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das zusammengehen? Aktiv gemanagt und gleichzeitig ETF irgendwie günstig. Und ob das zusammengehen kann und ob das nicht vielleicht sogar ein guter Anlagetipp ist, das diskutieren wir in dieser Folge von Geld ganz einfach mit Emil, unser ID von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, unterhalten wir uns mal über diesen Gegensatz, aktiv und ETF. Also bei ETF verbinden wir ja damit, das ist ein Fonds, ein passiver Topf, da werden einfach Aktien oder auch andere Wertpapiere eines Index reingekippt. Und bei aktiv geht es ja irgendwie um aktives Management, ne? Also dass sich jemand darum kümmert, aktiv auswählt, welche Wertpapiere da reinkommen und auch wieder rauswandern. Und das muss ja dann schon irgendwie von dem jeweiligen Index abweichen. Das heißt, so ein aktiver ETF muss offensichtlich in irgendeiner Form eine Art von Management haben. Da muss jemand draufschauen. Und die Frage ist halt sozusagen, kann das funktionieren und kann das auch so günstig funktionieren wie ETFs?
Ich habe mir da auch gedacht, das ist ja oft so eine Frage, ist das Ergebnis, das dabei rauskommt, ist das jetzt das Beste zweier Welten? Also zum Beispiel wie so eine Lasagne. Ne? Nudeln sind richtig gut und Sachen mit Bechamelsoße und Käse überbacken ist auch richtig gut. Und auch die Kombination als Lasagne ist richtig gut. Mhm. Es kann aber natürlich auch sein, dass es so wird wie diese Tiefkühl-Tiramisu-Pizza. Tiramisu richtig gut, Pizza richtig gut. Kombination würde ich jetzt sagen, bitte geh, nimm die Pizza mit und komm nicht zurück.
Also, wovon reden wir? Ist die Frage ist es ein fauler Kompromiss, auch wenn das Wort faul jetzt bei deinem Tiefkühl-Analogie jetzt nicht so richtig nicht passt. Also, die Idee ist halt sozusagen, nee, das passive Folgen eines Index ist nicht genug, ja. Kann man auch schon, ich glaube, ich kann meine Einstellung nicht verbergen, da steckt natürlich Gier dahinter, ja. Also wir wollen eine Overperformance haben, wir wollen besser sein als der Index. Kann man durch Tweaken, ja, indem ich da was verändere an der Marktauswahl, die der Index für mich trifft, indem ich das anders gestalte, kann ich mich ein Stück weit von dem Index lösen und natürlich besser sein. Überlegen wir uns das mal.
Und natürlich, also die Frage ist ja so ein bisschen, also wir grenzen ja klassischerweise, wenn wir über Investment reden, grenzen wir den ETF von einem aktiven Fonds ab. Mhm. Also so der aktive Fonds, für den so Fondsgesellschaften vor der Tagesschau Werbung machen irgendwie. Union Investment, DK und so weiter. Da ist ja klar, der ist ja jetzt auch nicht einfach so an der Börse handelbar, sondern du musst den in der Regel bei diesen Fondsgesellschaften kaufen. Da gibt es ein Fondsmanagement, da gibt es dann ein Produktinformationsblatt, wo drin steht, was die wie machen und was die Leitplanken sind, wie da gehandelt wird.
Gibt es bei ETFs auch, aber okay.
Genau. Ja. Wie da Gewichtungen sind oder ob es da einen Hebel gibt, das gibt es ja zum Beispiel auch ganz oft. Und auf der anderen Seite ist dann der ETF, wo der eigentlich nur so ein bisschen, ja, wie so ein Rennradfahrer, der sucht sich so einen Index und dann hängt er sich so im Windschatten dahinter und fährt einfach dahinter her. Und wenn jetzt, der fährt halt so nah dran, wenn der vor ihm in die Leitplanke fährt, fährt er halt auch da rein quasi. Oder eben auch nicht.
Genau. Und jetzt schon mal erste Seiteninformation. Ist es ja schon Ewigkeiten so, dass man zumindest die Standard großen aktiven Investmentfonds in vielen Fällen auch über die Börse oder zumindest im Direkthandel kaufen kann. Das heißt, da ist schon auch so ein, da verschwimmen die Grenzen sozusagen
zum
ETF auch schon. Kostenseitig ist es immer noch ein großer Unterschied in den allermeisten Fällen. Ne? Also das wissen wir ja, dass ETFs ja typischerweise irgendwas geht los bei 0,1 für die ganz billigen Geschichten, würde ich sagen. Vielleicht zum Teil auch schon unter 0,1 und dann rauf so bis 0,5. Und typischer Investmentfonds liegt locker über 1%, eher 1,5% und mehr. Also da reden wir von Kostenunterschieden, wie sagen wir, im Durchschnitt mindestens vom Dreifachen, wenn nicht vom Fünffachen bis hin zum Zehnfachen. So. Und die Frage ist jetzt halt, wie verschwimmen da jetzt die Grenzen und welche Rolle spielen da die aktiven ETFs?
Genau, das Schwierige finde ich ist ja, der aktive ETF muss sich ja jetzt zu beiden abgrenzen.
Genau.
Also wir müssen uns ja zwei Seiten von so einem Ding anschauen. Einmal soll ja, also es gibt ein Fondsmanagement. ist ja aktiv, also da wird was gemacht. Das heißt ja, dieses Fondsmanagement soll die Rendite von diesem ETF optimieren. Weil wenn er nicht besser läuft als der Marktdurchschnitt, dann ist das ja irgendwie sinnlos. Und es gibt dann natürlich auch Vorgaben, wie investiert wird, also in bestimmte Branchen, nur in bestimmte Aktien oder nur in Anleihen oder in einem Verhältnis gemischt. Da ist ja zum Beispiel, muss man jetzt auch wiederum sagen, ja okay, es gibt ja auch ETFs, die nur bestimmte Branchen abbilden. Klar. Oder sowas. Also in beide Richtungen verschwimmt die Grenze so ein bisschen.
Ja, also da merkt man zunächst mal ja, dass wir sagen immer so schnell passives Investieren mit ETFs, ja, dass das mit dem passiven Investieren nicht so einfach ist. Grundsätzlich würde man ja sagen, passives Investieren bedeutet, dass du eben keinerlei Marktmeinung vor allen Dingen hast, dass du keinerlei Vorauswahl triffst. Und das würde bedeuten, dass du sozusagen mit einem ETF wirklich alle, tja, Aktien, es gibt natürlich auch nicht nur Aktien-ETFs, es gibt ja auch Renten-ETFs und alles Mögliche, ja, alle Wertpapiere, sagen wir so, alle Assets, würde man Englisch sagen, alle Assets einer bestimmten Anlageklasse erfasst. Nur wenn du halt schon eine bestimmte Anlageklasse aussuchst, ja, hast du in gewisser Weise natürlich auch schon eine Marktmeinung. Und die haben wir übrigens auch, ja, auch hier bei Finanzen. Und die hast du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch. Du hast dich nämlich wahrscheinlich von uns überzeugen lassen, dass Aktien langfristig steigen. Auch das ist schon eine Marktmeinung übrigens, ja. Was wir im engeren Sinne mit Marktmeinung dann meinen, ist, dass wir keine kurzfristige Marktmeinung haben. Wir haben keine Meinung dazu, ob jetzt kurzfristig Aktien oder Renten oder Tagesgeld oder was auch immer besser läuft oder schlechter läuft oder noch vielmehr, welche Aktien jetzt besser laufen. Aber wir treffen dann über den jeweiligen Index eines ETFs schon immer eine Auswahl. Ja, wir investieren halt schon sehr breit gestreut, aber wir investieren beim MSCI World ja vermeintlich nur Industrieländer. Ja, wir wissen, die Industrieländer-Aktien, die Aktiengesellschaften machen auch Umsatz in den Schwellenländern und so weiter. Und dann ist da halt doch wieder ziemlich viel drin. Aber wir versuchen letztendlich mit weltweit gestreuten ETFs so passiv wie möglich zu sein. Und das versuchen halt die aktiven ETFs nicht. Die sagen, nee, wir gehen von diesem Konzept jetzt ein Stück weg und liegen sozusagen dann, und deswegen sage ich, mit der Abgrenzung ist es echt schwer, liegen auf dem Kontinuum zwischen weltweit möglichst breit gestreuten passiven ETFs und aktiv gemanagten Investmentfonds irgendwo dazwischen. Weil auch bei aktiven Fonds, das trifft natürlich das zu, was du vorhin erzählt hast, dass die irgendeine Art von Anlagepolitik haben, die, um es jetzt mal ein bisschen böse zu formulieren, die auch mal ziemlich schwammig formuliert ist. Ja? Weil letztendlich willst du dem Fondsmanager in vielen Fällen dann halt auch große Freiheiten lassen und der oder diejenige soll dann in ihrem stillen Kämmerchen auch ein bisschen tun und lassen dürfen, was sie will. Das stimmt natürlich nicht, im Gegenteil, sondern wir stellen immer fest, dass gerade auch die aktiven Fonds, von denen ich hier spreche, sich ziemlich nah an einem Index orientieren, an einer Benchmark, wie man dann so schön sagt.
Ist ja, genau, ist ja auch oft, dann sind ja so Vorgaben mehr so Leitplanken, zwischen denen du so ein bisschen, ja, die Spur wechseln kannst. Ich hab mir gedacht, was es irgendwie ganz gut trifft, wenn wir uns jetzt auch gleich mal anschauen, wie so ETFs performen, so aktive ETFs. Es gibt ja den JP Morgan Global Research Enhanced Index ETF. Das ist der aktuell zweitgrößte ETF am Markt, dieser JPM Global Research. Und das Interessante ist dieser Zusatz Enhanced, also verbessert. Mhm. Und das
schöner Marketing-Sprech übrigens.
Schöner, ja. Marketing-Sprech, aber ich finde, das zeigt auch total gut, was dieser ETF sein will. Nämlich der folgt dem MSCI World, aber er will ihn gezielt verbessern. Und ich glaube, das fasst es irgendwie total gut zusammen. Also ohne wirklich, ich will damit nicht sagen, dass die den tatsächlich verbessern, den MSCI World, mit dem, was die da machen. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so ein, das charakterisiert es irgendwie gut, dass man quasi, das Fondsmanagement muss ja davon überzeugt sein, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Und dass sie den eben verbessern. Und ich glaube, damit kann man es eigentlich gut zusammenfassen.
Ja, genau. Und hinter diesem, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, hinter diesem Marketingversprechen der Verbesserung, des Enhancements, stehen natürlich auch gleichzeitig was, und da kann ich halt überhaupt nicht dran vorbeischauen, höhere Kosten.
Ja, klar. Ja,
also das sehen wir auch gleich noch, ne? Das aktive ETFs, natürlich, weil sie versprechen dir was und dafür nehmen sie dir auch was, nämlich ein Stück weit mehr Kosten als bei passiven ETFs.
Und wir haben auch uns vor kurzem im Newsletter haben wir uns das mal angeschaut. Und wenn man zum Beispiel schaut, Ende Juli war in diesem JPM Global Research Enhanced ETF, war Nvidia leicht übergewichtet. Also es waren dann 6% Gewicht statt 5,7%, wie es im MSCI World gewesen wäre. Klar, das ist jetzt man sagt immer, das ist nicht viel, aber bei den Summen, um die es dann bei so einem ETF insgesamt geht, ist schon viel.
Ja, das schon. Ne? Ich frage mich halt dann immer, mein, klar, das machen die systematisch, das machen die jetzt nicht nur mit Nvidia, sondern das auch mit X-Aktien, die in dem Index drin sind. Also, Preis und Leistung letztendlich. Ja? Wie viel ist das wert? Wie viel Chance auf Outperformance habe ich überhaupt, wenn ich solche kleinen Abweichungen mache? Natürlich haben die den Vorteil bei einem aktiven ETF, dass gar nicht die Erwartung da ist, dass die jetzt mega weit von ihrer Benchmark, von ihrem Index abweichen. Witz ist halt, das ist auch bei vielen aktiven Fonds nicht der Fall. Also das machen wir, haben auch gerade ein, zwei YouTube-Videos dazu gemacht, wo man das sehr schön sehen kann, wie die Kurven dann sehr eng am Index liegen, also sehr stark damit noch korreliert sind.
Und die Rendite war tatsächlich ein bisschen besser. Also wenn du schaust, von Anfang 2020 bis Ende 2024 waren es 13,89% per annum. Und der beste ETF aus unserem ETF-Vergleich hatte nur, in Anführungszeichen, nur 13,09%. Also 0,8 Prozentpunkte
Unterschied. Differenz, ne? Das ist jetzt nicht verkehrt. Auf, was waren das, 5 Jahre letztendlich?
Ja,
das
genau.
Ist schon okay. Da ist halt dann sofort die Frage, wie weit ist das nachhaltig im allgemeineren Sinne? Also wie weit kann so eine Performance reproduziert werden?
Du kennst
wie weit ist sie verlässlich?
Ich habe auch dazu Zahlen mitgebracht. Mhm. Es gibt natürlich keine Garantie, dass es besser läuft. Das wäre toll.
Ja.
Aber vom Jahresanfang bis Ende Juli 2025, also im Anschlusszeitraum, kommt der aktive ETF, also der JPM, auf minus 1,66% und der normale MSCI World nur auf minus 0,53%.
Also irgendwie so ein Prozentpunkt, guten Prozentpunkt
genau.
verloren.
Das, da ist wiederum das Interessante, es spricht ja dafür, dass beide mit ihrer Gewichtung, zuerst ist eben der aktive mit seiner Gewichtung stärker im Aufzug hochgefahren,
ja.
Aber mit der gleichen Gewichtung danach halt auch stärker runter.
Und das zeigt halt, als Anlegerin oder Anleger musst du einfach an das glauben, was die da machen. Das ist übrigens bei aktiven Fonds, also bei den teureren Geschichten ganz genauso. Du musst einfach Vertrauen und Glauben daran haben, dass du hier irgendwie, ich will nicht sagen den Stein der Weisen, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber dass die Taktik, die Strategie, die da fahren, tatsächlich besser ist. Ich verwende ganz bewusst das Wort dran glauben.
Ist ja auch, die schneiden ja nur äußerst selten besser ab. Also generell aktive Fonds. Das zeigt ja auch dieser S&P Index versus Active Report. Den hängen wir auch als Link unter unserem Podcast an. Dann kannst du dir das, wenn du möchtest, mal reinziehen.
Das ist halt so eine Standarduntersuchung. Ja, die verwenden wir auch relativ oft, wo halt gezeigt wird, wie oft letztendlich aktive Investmentvehikel, aktive Fonds, aktive ETFs fallen dann auch darunter, ja eben nicht besser abschneiden als der Index bzw. als ein entsprechender ETF.
Und man muss natürlich sagen, wir haben ja vorhin schon kurz über die Kosten geredet. Natürlich ist jetzt so ein aktiver ETF günstiger als ein aktiver Fonds. Also wir sind da viel näher an der ETF-Seite der Gleichung quasi. Also zum Beispiel dieser JPM-ETF von vorhin kostet 0,23% pro Jahr. Und wenn du jetzt sagst, du hast bei aktiven Fonds oft 1%, teilweise ja sogar bis zu 2%.
Gut, das war ja jetzt einer, der den MSCI World Enhanced hat, ja. Das heißt, die würden nur einen relativ geringen Aufschlag nehmen. So ein MSCI World ETF kriegst du schon für 0,2% in vielen Fällen, vielleicht sogar ein bisschen drunter, aber das sind 0,23%, das ist jetzt keine hohe Kostenquote. Das würde ich sagen, das kannst du eigentlich vernachlässigen auf die lange Frist, sondern da ist nur die Gefahr, oder die Frage, wie hoch ist die Gefahr, dass das Management in die falsche Richtung geht? Mit anderen Worten, dass sie halt das falsche Über- oder Untergewichten und du letztendlich eine andere Performance gegenüber dem Index hast.
Und genau die.
Entschuldigung, nicht gegenüber dem Index, gegenüber einem aktiven ETF. Das ist, gegenüber einem passiven ETF, ja. Weil, dass du eine andere Performance gegenüber dem Index haben wirst, das ist normal. Das ist auch bei passiven ETFs so. Warum? Naja, wegen der Kosten. Ne? Also auch ein normaler passiver ETF wird es in aller Regel nie schaffen, wirklich komplett auf dem Index zu legen. Man sagt auch, eine Tracking-Differenz von 0 zu haben. Ja, da wird immer etwas hinter dem Index zurückbleiben, weil die Kosten, die kann man halt nochmal nicht.
Du hast ja allein schon die Transaktionskosten zum Beispiel.
Genau, aber auch alles zusammengerechnet mit der Management-Fee und allem drum und dran, hast du halt eine TER von 0,2% plus und die kriegst du halt nicht so schnell weg.
Und die passiven ETFs, die sind natürlich wahnsinnig günstig. Also die bei Xetra handelbaren passiven ETFs kommen im Schnitt auf 0,27%. Die sind damit quasi minimal über unserem aktiven ETF, aber das ist ja der Durchschnitt. Und es gibt auch bei einigen von Finanztipp empfohlenen ETFs, die haben halt so eine Quote von 0,1%. Also da bist du schon unter der Hälfte von dem von einem hier sehr günstigen ja. aktiven ETF. Richtigen ETF finden, auch ganz einfach mit unserem Finanztipp ETF-Finder. Den verlinken wir dir auch mal unter unserem Podcast. Da kannst du auch eingeben, welches Depot du hast. Und dann kriegst du die wunderbar serviert mit kopierbaren ISINs. Und dann ist das schnell erledigt. Wie würdest du da jetzt hingehen? Weil einerseits, also jeder möchte ja den Markt schlagen, gefühlt so. Also es ist ja, jeder will für sich das Maximum rausholen. Gleichzeitig ist aber natürlich das Risiko auch ein bisschen größer, einfach weil da, ja, es wird halt eine bewusste Auswahl getroffen und das kann natürlich gut oder schlecht laufen. Das ist einfach die klassische Zwei-Türen-Situation. Wie siehst du das?
Also, ich glaube, man muss so drauf schauen und so gucke ich einfach drauf. Ja. Wo kommt das denn her? Es gibt ja auch, wir haben jetzt Beispiele gehört, wo nur relativ gering vom Index abgewichten wird, wo jetzt eine Nvidia zum Beispiel ein bisschen höher gewichtet wird oder auch eine andere Aktie mal untergewichtet wird. Es gibt auch krassere Beispiele. Ja. Klassisches Beispiel, wir müssen den Namen, glaube ich, in dieser Folge mal kurz einmal nennen. Ja. Das ist ARK, das sind also Fonds, namentlich von der berühmten Fondsmanagerin Cathy Wood, gemanagt. Die haben sehr stark auf Technologiewerte, wurden auch vor allem auf Technologiewerte in bestimmten ERK-Fonds gesetzt. Die haben sie auch als aktive ETFs bezeichnet. Die Kostenquote lag ziemlich deutlich höher, irgendwo oberhalb von 0,5%. Und die hatten, sage ich mal, nach Corona mal einen sehr starken Hype. Da waren die in Deutschland, in Europa noch gar nicht zugelassen, sind dann entsprechend wieder unter die Räder gekommen. Das war schon ein sehr aktiver Ansatz, weil das war schon eine sehr bewusste und teilweise auch recht konzentrierte Titelauswahl. Wo kommt das letztendlich her? Es kommt aus dem großen ETF-Boom. Ja, du kannst dir sozusagen als Finanzindustrie, und so muss man das einfach von der Genese her sich anschauen, du machst dir immer bestimmte Sachen, die im Marketing super gut funktionieren, zunutze. Und das Schild, das Bapperl, würde man auf Bayerisch sagen, ja, also das Kärtchen, das da dran klingt, wenn da ETF draufsteht.
Das ist wie High-Protein. Alles, genau. Alles im Supermarkt. Ganz genau. Der ganze Supermarkt genau. ist High-Protein, wo du denkst auch so, ich habe letztens Magerquark gekauft und auf der Packung Magerquark steht es, 60 Gramm Protein pro Becher und das ist High-Protein. Und ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht extra so, dieser blöde Magerquark.
So, ne?
Ja, ja. Das war schon immer so.
Ja, genau. Also, was natürlich schon anders ist bei den aktiven ETFs, wie du ja auch gesagt hast, dass die Kosten natürlich deutlich geringer sind, aber man hat sich halt sozusagen auf diese ETF-Welle drauf gepflanscht, draufgesetzt sozusagen und sich überlegt, was können wir denn, auf gut Deutsch gesagt, was können wir denn noch verkaufen? Ja? Und wenn man dann noch mit gewissen Versprechen kommen kann, enhanced, wir liefern dir eine Überrendite, was bestimmt auch in vielen Fällen, wir sichern dich besser gegen Krisen ab als der dumme, passive ETF, der mit dem Markt nach in die Tiefe rauscht, dann kannst du damit Geld verdienen. Das Spannende ist natürlich, dass die Kosten, wie du ja sagst, in manchen Fällen oder in vielen Fällen von diesen aktiven ETFs nicht so dramatisch oberhalb von denen von passiven ETFs, wie gesagt, ich muss immer vorsichtig sein mit der Unterscheidung aktiv und passiv, hier liegen. Und das zeigt mir übrigens, wie groß die Gewinnspanne bei den normalen aktiven Fonds ist. Wenn ich einen aktiven ETF für, und ich sage jetzt mal nur, 0,5 anbieten kann, und viele haben ja gesehen, liegen da nochmal drunter, und aber auf der anderen Seite aktiv gemanagte Fonds, die ja im Grunde genommen nicht so viel was anderes machen, die würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, sagen, ja, wir machen ja ein viel ausführlicheres Research und da muss ein ganzes Team dahinter, das muss bezahlt werden und wir haben überlegene Anlagemethoden und Analysemethoden und beim aktiven ETF, ja, weiß ich nicht, ob sie das so wahnsinnig anders sehen würden. Aber du siehst einfach, wie krass diese Kostenwelt, der alten Welt, der aktiven Fondswelt, ja, wie wenig die gerechtfertigt ist. Das muss man einfach auch an der Stelle sagen. Wenn da einfach mal so ein, ich sag mal, ein Prozentpunkt Kosten, mal kurz über den Daumen gepeilt, runtergehen kann und man das dann immer noch als aktives Produkt verkaufen kann. Ja, es kann mir schon vorstellen, dass bei so einem aktiven ETF dann weniger Aufwand dahinter steckt, was auch immer das bedeutet, stärker computergestützt und whatever. Ja.
Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn es stärker computergestützt ist. Also,
kann schon sein. Aber es könnte ich das gleiche Produkt nicht auch als aktiven Fonds mit 1,5% Kosten verkaufen? Wahrscheinlich nur deshalb nicht, weil nicht ETF draufsteht. Das ist, glaube ich, am Ende der Kern der Geschichte.
Das Ding ist ja, finde ich, was für mich so objektiv dabei stehen geblieben ist am Ende. Man kann eigentlich mit dem passiven ETF genauso weitermachen, weil es gibt objektiv keinen Grund für einen Wechsel.
Es steht definitiv ein Beweis aus, dass das Konzept eines aktiven ETFs, wie gesagt, wir haben ja hier gerade die Frage gestellt, wo eigentlich der Unterschied zu einem normalen aktiven Investmentfonds ist, jetzt irgendwie systematisch überlegen sein sollte. Natürlich wird es immer wieder, ich habe den ARK vorhin, ARK Innovation hieß der, mal kurz angesprochen, der für einen begrenzten Zeitraum, und dieser begrenzte Zeitraum kann ja auch, haben wir vorhin gesehen, auch mal länger sein, 5 Jahre, eine Outperformance liefert. Natürlich, klar, aber ob du im Vorhinein wissen kannst, dass dieser aktive ETF oder aktive Fonds, dass das jetzt gerade deine Goldgräber, deine Goldgrube ist, ja, der dir die Overperformance liefert, tja, ich behaupte, kannst in vielen Fällen auch würfeln.
Ja, bin ich bei dir. Ich denke mir oft, es ist so ein bisschen, wenn du jetzt vor 10 Jahren gesagt hättest, oh, so vom Gefühl und mit dem Geschäft, ich glaube ja, in der Bundesliga geht's bergauf, so einnahmenmäßig, erfolgsmäßig. Aber wenn du jetzt dich auf einen Club hättest festlegen müssen,
ja,
und sagen würdest, boah, ich glaube, bei denen geht's steil bergauf, da ist deine Fehlerquote wahnsinnig hoch.
Und deswegen sollte man halt auch beim Investieren kein Fan sein. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Du darfst gerne Fan vom passiven Investieren sein und nach meiner heutigen Rede sozusagen wissen, dass es das ja letztendlich wirklich perfekte passive Investieren nicht gibt. Ja klar, dann haben wir auch schon mal hier im Podcast, glaube ich, drüber geredet. Dann gibt es noch irgendwie IMI-ETFs, die dann das Maximum vom Markt abbilden, aber selbst die haben noch nicht alle Aktien auf der Welt drin. Ist auch nicht nötig, weil so ein weltweit breit gestreuter, also ein Welt-ETF, der ist schon einfach wahnsinnig breit gestreut und der Grenznutzen ist sehr überschaubar. Also wenn man noch mal weiter breit streuen würde. Und genau, davon sind wir hier Fans. Davon darfst du auch Fan sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber eben nicht, also nicht mit der Masse deines Geldes von bestimmten Strategien, die im Wesentlichen keinen Beweis dafür haben, dass sie systematisch besser sind.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Und wir machen weiter mit euren Fragen, liebe Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste, die haben uns gleich 2 okay. User parallel gestellt. Und zwar einmal Christel und Flo.rnsr. Sie wollen beide Infos zum Gemeinschaftskonto.
Okay, also Gemeinschaftskonto erstmal, ich weiß natürlich nicht, was für Infos es ist. Ein Gemeinschaftskonto ist natürlich offensichtlich ein Konto, das du zu zweit in aller Regel als Paar oder auch als Ehepaar eröffnest. Da spricht auch erstmal nichts dagegen. Die Frage ist, was du sonst noch hast. Also steht die Frage dahinter, wie organisierst du als Paar deine Finanzen? Und wir würden in den meisten Fällen dazu raten, zu sagen, hey, Grundprinzip ist, jeder hat so seine 4 Töpfe, ja, und die behältst du auch wenn du zum Beispiel heiratest oder zusammenziehst. Das sind die beiden Anlässe, wo man sich darüber nachdenkt. Und dann kann man zusammen ein Gemeinschaftskonto als Haushaltskonto aufmachen, in das dann beide einzahlen.
Quasi so Topf 4,5 so ein bisschen.
Ja, der gehört uns dann beiden sozusagen. Ja. Und von diesem Gemeinschaftskonto bestreitest du eben deine Kosten, Miete, aber vor allen Dingen wahrscheinlich so Sachen wie Einkaufen und diese ganzen Geschichten.
Haftpflichtversicherung.
Damit man nicht dauernd miteinander abrechnen muss. Natürlich gibt es auch Paare, die sagen, nee, wir sind wirklich eins sozusagen und legen halt alles zusammen. Aber dann ist sehr viel mehr Absprache und vor allen Dingen auch sehr viel mehr Vertrauen nötig. Ja? Und du musst ein bisschen die gleiche Einstellung zum Geld mitbringen, sonst gibt's Ärger. Es gibt übrigens noch ein anderes Modell, zu sagen, ich mache ein Gemeinschaftskonto, wo tatsächlich beide Einkommen drauf eingehen und dann zahlt sich sozusagen jeder ein eigenes Einkommen, nachdem die Kosten weg sind, quasi ein eigenes Einkommen auf das eigene Girokonto aus. Sowas kann man auch bauen. Und ansonsten, welche Gemeinschaftskonten sozusagen für dich und für euch am besten in Frage kommen, das schaut ihr euch am besten im Girokontovergleich von Finanztipp an. Den packt mal, würde ich sagen, auch in die Show Notes. Ja,
könnt ihr einfach in die Tabelle schauen, wo es ein Gemeinschaftskonto gibt.
Genau. Okay.
Die zweite Frage kommt von Komodinger. Den S&P 500 Index in Euro statt in Dollar. Bringt nichts, oder? Weil Amundi bietet ja beides an.
Mhm. Ja, ich glaube sogar, ja. Ja, bringt nichts, weil am Ende musst du in Euro bezahlen. Also es ist richtig, dass es den S&P 500 und übrigens sehr viele andere große Indizes auch in Dollar gibt und es gibt auch ETFs, die in Dollar drauf laufen. Bloß wenn du dir so ein ETF ins Depot legst, in aller Regel wird dir dann schon im Depot ein Eurokurs angezeigt. Und spätestens, wenn du auf Kaufen oder Verkaufen drückst, musst du den Eurokurs eingeben. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es macht wirklich keinen Unterschied, weil am Ende wird halt alles Dollar in Euro umgerechnet. Ja, und da bist du natürlich, wie wir alle, auch die wir Euro-ETFs haben, vom Dollarkurs teilweise und ganz schön ordentlich abhängig, weil bekanntermaßen, ne, ein großer Teil der Aktien in so einem Welt-ETF wird in Dollar gerechnet, weil das sind halt dann unter anderem natürlich vor allen Dingen auch amerikanische Aktien.
Und die letzte Frage kommt von Ramgar 3, Hazer Edi. Bei der betrieblichen Altersvorsorge Kapitalauszahlung oder Rente?
Ah ja, spannende Frage. Also es gibt ja viele betriebliche Altersvorsorgen, die sehen nur eine Rente vor, da habe ich dann nicht die Wahl, aber es gibt manche, die sehen die Wahl vor. Jetzt muss man Folgendes wissen. Bei beiden Auszahlungen fallen Steuern, in aller Regel zumindest, kommt immer drauf an, aber bei heutigen Angeboten fallen Steuern und Sozialabgaben an. Bei der Rente kann ich da nichts dran ändern, so gesehen. Ja, das wird halt dann versteuert und verbeitragt, wie man so schön sagt. Also muss ich dann Krankenkasse und Pflegeversicherung drauf bezahlen. Bei der Einmalauszahlung, bei der Kapitalauszahlung wird es schon interessant. Und zwar hängt es davon ab, wie mein Steuersatz aussieht. Bei vielen Leuten ist es ja so, dass sie dann, wenn sie in Rente sind, einen deutlich niedrigeren, also kriegen halt weniger Rente, als sie vorher eingenommen haben und müssen deshalb einen deutlich niedrigeren Steuersatz zahlen. Die Frage ist, wann gehst du in Rente? Also, ich sage es jetzt mal so, ja, wenn du jetzt am 1. Oktober in Rente gehst, dann hast du davor wahrscheinlich noch 9 Monate volles Gehalt bekommen. Dann ist in dem jeweiligen Jahr dein Steuersatz wahrscheinlich auch noch ziemlich hoch. Da wäre es jetzt bescheuert, in den letzten 3 Monaten, also Oktober, November, Dezember, noch diese Kapitalauszahlung zu bekommen, weil dann würdest du wahrscheinlich immer noch einen relativ hohen Steuersatz darauf bezahlen. Worauf will ich raus? Es ist gut, wenn man diese Kapitalauszahlung ins erste Jahr, in dem ich voll Rente beziehe, verschiebt, wenn das dann geht, und das geht in sehr vielen Fällen. Das heißt, ich vereinbare einfach nochmal eine Verschiebung um drei Monate, weil ich dann eben einen sehr viel niedrigeren Steuersatz darauf bezahle. Und es gibt bei manchen betrieblichen Altersvorsorgen auch die Möglichkeit, die sogenannte Fünftelregelung anzuwenden. Das heißt, entweder sogar praktisch, dass es in 5 Teile geteilt wird, oder häufiger sozusagen, dass die Einmalauszahlung sozusagen rechnerisch auf 5 Jahre verteilt wird, um den Steuersatz eben zu drücken. Außer es ist, was ich brauche, dringend das Geld, aber in aller Regel würde ich erwarten, man kann sich den lange absehbaren Rentenbeginn so gestalten, dass ich nicht zwingend jetzt am ersten Tag auf meine volle Auszahlung aus meiner BRV angewiesen bin.
Was ich mich gefragt habe, ist nicht auch ein Faktor, wenn ich jetzt weiß, mir wird ja vorher gesagt, okay, so viel bekomme ich bei der Kapitalauszahlung und so viel bekomme ich Rente. Wenn ich mir mal ausrechne, wie alt ich werden muss, damit sich die Rente lohnt, weil wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel noch einen BAV-Vertrag aus einem früheren Job und da kommt ja jedes Jahr immer diese Übersicht und ich habe es Ende 23 damals ausgerechnet und mit der Rente versus Kapitalauszahlung, da müsste ich 97 werden. Und erst wenn ich über 97 bin, mache ich Plus.
Ja, also auf jeden Fall eine lohnenswerte Betrachtung. Man muss eines da einberechnen, dass es in vielen Fällen schon so ist, dass diese Rente mit der Zeit auch etwas steigen wird. Ja, also da gibt es auch verschiedene Regelungen. Das Betriebsrentengesetz ist da echt kompliziert, aber grundsätzlich ist ein ehemaliger Arbeitgeber verpflichtet, solche Renten da eine Anpassung vorzunehmen, die auch irgendwas mit der Inflation letztendlich ein Stück weit zu tun hat. Das heißt nicht, dass man einen vollen Inflationsausgleich kriegt, das wäre schön, ja. Aber es ist sozusagen so ein bisschen wie eine Rente, wie eine gesetzliche Rente, ja, wo man auch eine Rentenanpassung erwarten kann. Mit anderen Worten, wahrscheinlich hätte man den Einmalauszahlungsbetrag früher erreicht, als jetzt in deinem Beispiel mit 97, aber vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel früher. Das ist eine komplizierte Rechnung und dann muss man ja eben noch musst du es ja eigentlich netto gegen netto rechnen. Ne? Du musstest sozusagen ausrechnen, wie viel Rente bekomme ich netto versus wie viel bleibt mir netto vor der Kapitalauszahlung. Übrig, keine ganz leichte Rechnung, aber trotzdem kann man das mal, um so ein grobes Anhaltsgefühl zu kriegen, wenn das jetzt 97 ist, wie in deinem Beispiel, denkst du ja so alt werde ich vielleicht nicht, ja? Könnte man sich denken. Und vielleicht gibt es andere Beispiele, wo man schon sehr viel früher den Break-Even erreicht hat. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur ein grober Anhaltspunkt.
Dann sind wir schon am Ende unserer aktiven ETF-Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke dir, Emil.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und wenn noch jemand weiß, für den dieser Podcast und die Infos hier drin, gerade auch über aktive ETFs, weil du vielleicht darüber gesprochen hast, richtig wichtig ist, dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder auch teilst. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Thank you.